Irgendwas mit Energie. Der Energate-Podcast. Wir sprechen mit den Menschen hinter der Energiewende.
Herzlich willkommen zum Energate News Update, dem ersten News Update im Jahr 2025. Heute ist der 10. Januar und es ist, glaube ich, noch an der Zeit, dass man durchaus viel Gesundheit, Glück und Zufriedenheit für das neue Jahr wünschen darf. Und ich freue mich in der ersten Folge des Jahres über zwei prominente Gäste, nämlich unsere Redaktionsleiterin für Strom, Stefanie Dirks. Hallo Stefanie.
Guten Morgen und frohes neues Jahr auch von mir.
Und unsere Redaktionsleiterin für Gas, Michaela Dix. Hallo Michaela.
Ja, guten Morgen. Ich hoffe, Sie sind gut reingekommen in 2025.
Ja, der dritte Redaktionsleiter im Bunde, der heute nicht dabei ist, der Ruben. Mit dem habe ich ja den Jahresrückblick 2024 gemacht. Der steht ja auch noch online, ist über alle Podcast-Plattformen verfügbar. Da haben wir uns viel Zeit genommen. Insofern sei ihm eine Pause gegönnt in dieser Woche. Und ja, wir starten. Gehen wieder zurück, eigentlich zum Jahreswechsel nochmal, denn da gab es ein durchaus sehr relevantes Ereignis, das schon im Vorfeld eigentlich ja auch absehbar war, das aber dann tatsächlich so eingetreten ist, wie es von vielen erwartet worden ist, nämlich es kommt kein Erdgas mehr über Russland und die Ukraine nach Mittel- und Zentraleuropa. Der Ukraine-Transit ist eingestellt und das hat relevante Folgen, vielleicht weniger für Deutschland, weil bei uns haben die großen Umbrüche im Gasmarkt ja schon längst stattgefunden. Aber gerade für Österreich und weitere osteuropäische Länder war das schon ganz zentral. Michaela, du hast gleich zu Jahresbeginn damit losgelegt. Ich glaube, du warst noch keine 30 Minuten im Dienst. Da hast du schon die erste Notiz zu dem Thema bei uns veröffentlicht. Das war direkt mal ein rasanter Einstieg, oder?
Ja, war aber abzusehen. Also ich habe mich schon auf den Tag innerlich vorbereitet. Es war jetzt auch nicht so überraschend, also aber es war ja das große Rätselraten in der Branche. Wir haben auch im Webtalk im Dezember da mit Gasexperten, auch mit dem Abteilungsleiter, dem stellvertretenden Abteilungsleiter des österreichischen Regulierers drüber diskutiert. Die Frage, was passiert? Ist das alles schon vorbereitet? Haben die Gaslieferanten, haben sie sich safe gemacht? Haben sie sich unabhängig von russischen Quellen gemacht und können sie sich genug über die Börse beschaffen? Das war so die große Frage. Es gab eine Nervosität im Markt, das ist richtig. Aber auch schon da beim Webtalk oder auch in den letzten Wochen mit dem Gashändler, mit dem wir auch gesprochen haben, war schon so die große Botschaft, alle sind gut vorbereitet. Also in Österreich zum Beispiel, unserem Nachbarland, da musste man auch eidesstattliche Versicherungen abgeben gegenüber der Regulierungsbehörde. Das heißt, da hat sehr viel Vorarbeit schon stattgefunden. Ja, und dann haben wir auf den Morgen geguckt, 6 Uhr morgens fängt ja immer der Gastag an und da war es eigentlich, es ging Richtung 50 Euro hoch, auch am 2., da startet ja der richtige Handel am 2. Januar und da sind wir über die 50 Euro Grenze gekommen, also nochmal so ein Plus von 3 Euro, um das einzuordnen, aber so der große Preiseinstieg, wie wir in 2022 erlebt haben, als jetzt klar wurde, es gab Explosionen der Nord Stream Pipelines oder das Gas kommt nicht mehr in den Mengen an, Russland möchte uns nicht mehr beliefern, da sind wir Richtung 100, 200, 300 Euro teilweise geklettert. Das ist komplett ausgeblieben, kann man sagen.
Ja, da hat man eigentlich wirklich gesehen, dass sich der Markt gut vorbereitet hatte auf die Situation in Österreich, ja sowieso auch, weil die direkten Lieferungen über Gazprom von Russland nach Österreich, die waren ja schon seit November offiziell zumindest vertraglich eingestellt. Österreich wusste also ohnehin schon längst, wo die Reise hinging. Trotzdem kamen ja noch physische Mengen an über die Ukraine, die auch eine gewisse Relevanz haben. Aber der Markt, das hast du schön skizziert, war eben sehr gut darauf vorbereitet. Es gab letztendlich einen kurzen Preisaufschlag, so um die 10%, wenn man sich die Zahlen anguckt, von 46, 47 Euro pro Megawattstunde Erdgas, dann auf über 50. Aber da sind wir auch schon wieder weg, weil wenn wir heute auf die Marktdaten gucken, sind wir schon wieder auf dem Niveau, wo wir eigentlich vorher waren. Das war ein kurzer Ausschlag, der gegebenenfalls ja auch mit den kalten Temperaturen zu tun hat. Also es muss ja gar nicht mal unbedingt das Ende des Ukraine-Transits tatsächlich der maßgebliche Grund gewesen sein. Es gibt ja noch andere Gründe. In Norwegen ist ein wichtiges LNG-Terminal ausgefallen, dann auch am 2. Januar. Also das sind alles Faktoren, die ja so einen Preis kurzfristig nach oben treiben. Aber wir sehen jetzt schon wieder im Handel eigentlich Business as usual. Das waren nicht mehr die großen dramatischen Auswirkungen, was wir halt davor gesehen haben.
Ja, unser Kollege Heiko Lohmann, der ja mit den Gashändlern jede Woche spricht, hat auch so den schönen Satz mitgebracht, die Fantasie ist raus. Das heißt, jeder weiß jetzt, woran er ist. Und eigentlich rechnet jetzt keiner mehr, dass es jetzt erstmal deutlich nach oben geht. Da werden jetzt bestimmt wieder Faktoren wieder wichtiger, wie kalt wird es. Und man sieht es ja wieder aus, es wird ein bisschen wärmer wieder werden in der nächsten Zeit. Ja, und dann haben sich die Gashändler jetzt, können sich jetzt wieder etwas zurücklehnen und vielleicht etwas gemütlicher werden.
Mhm. In Österreich gab es auch ohnehin einige Faktoren, die ja den aktuellen Trend bei den Preisen auch ja durchaus unterstützt haben. Also man hat einen deutlichen Rückgang im Gasverbrauch auch gesehen. Da liegt der Gasverbrauch mittlerweile fast ein Viertel unter der Vorkrisenzeit. Da haben sicherlich auch die warmen Jahre eine kleine Rolle gespielt. Auch die Konjunkturdelle, die auch in Österreich sich maßgeblich auswirkt, spielt auch eine Rolle. Aber auch, es gibt mittlerweile 5,5% weniger Gasanschlüsse bei Haushalten. Also da sieht man tatsächlich im Markt, es gibt eine Umstellung. Dazu kommt natürlich auch, dass weniger Gas in der Stromerzeugung genutzt wurde. Und da hat sich Österreich auch ein Stück weit von dieser Abhängigkeit gelöst und auf der anderen Seite auch die Beschaffungswege eben diversifiziert. Heute kommt Erdgas nach Österreich maßgeblich über Deutschland, über die Deutschlandroute, über die LNG-Terminals in Nord- und Westeuropa. Aber auch nach Süden kann Österreich gucken. Italien hat neue LNG-Kapazitäten aufgebaut. Auch das LNG-Terminal Krk in Kroatien ist nicht weit von Österreich entfernt. Und da haben sich die Wege deutlich diversifiziert von alles kommt aus dem Osten oder fast alles kam aus dem Osten. Österreich war lange Zeit noch zu 80% abhängig von russischen Erdgaslieferungen. Mittlerweile geht da der Blick nach Norden, nach Westen, nach Süden in alle Richtungen. Und das ist die Gasversorgung in Österreich ist deutlich breiter aufgestellt.
Genau, da haben es andere Länder wahrscheinlich schwieriger. Ne? Slowakei, Slowenien, ne, da gab es ja auch nochmal so einen Aufreger besucht vom Präsidenten Fico, der nochmal gepocht hat. Die haben so eine Sonderausnahme gehabt, dass sie trotzdem noch russisches Gas beziehen. Da ist die Aufgabe schon schwieriger, aber auch da, ne, Botschaft aus dem Bundeswirtschaftsministerium, wir haben das Terminal jetzt in Rügen, wir können auch helfen und unterstützen. Und dafür ist es ja auch gebaut als Versicherung dafür, dass wir unsere südöstlichen Nachbarn ja mitversorgen können.
Ein Stück weit sieht man das zumindest auch im Markt. Also Österreich war immer die Drehscheibe für russisches Erdgas, dann eben von Ost nach West. Jetzt geht es eben zumindest ein Teil in die andere Richtung. Tatsächlich versorgt Österreich die Nachbarländer ein Stück weit mit. Zumindest Slowenien ist weiterhin auch stark an den österreichischen Gasmarkt gekoppelt. Aber auch da haben die Länder andere Pfade eingeschlagen. Also von Slowenien, klar, guckt man natürlich ins Nachbarland Kroatien und dort auf das LNG-Terminal Krk. Slowakei war auch bislang stark abhängig, du hast es gerade gesagt, vom Ukraine-Transit, auch gewollt und auch bewusst. Da gibt es jetzt neue Importwege über Ungarn und Ungarn ist ja dann auch eben ein interessantes Land, wo man jetzt auch nicht das große Interesse hat, sich von Russland zu lösen, von den Wirtschaftsbeziehungen mit Russland. Und da kommt die Pipeline Turk Stream ins Spiel, die von Russland durchs Schwarze Meer in die Türkei führt. Und die Gasmengen werden dann von dort aus über die Türkei dann weiter nach Osteuropa gebracht, Bulgarien, Serbien. Und da führen jetzt deutlich mehr Wege von Ungarn aus oder beziehungsweise von Osten Richtung Ungarn. Ungarn versorgt sich damit und hat dadurch auch weiterhin noch einen maßgeblichen Anteil an russischen Gaslieferungen.
Also im Endeffekt, ich glaube, so um mal eine Zahl in den Raum zu werfen. Also ich glaube, bevor der Ukraine-Transit geendet hat, waren es 42 Millionen Kubikmeter pro Tag, die durch die Ukraine geflossen sind. Jetzt kommt ungefähr so 40 Millionen Kubikmeter über die Türkei und halt Bulgarien zu uns, die Turkstream. Das muss man aber auch einordnen, das sind 5% der europäischen Gasimporte. Das ist jetzt nicht mehr so das große Spiel. Also es ist auf jeden Fall deutlich zurückgegangen, auch wenn noch einzelne Länder sich halt wirklich abhängig zeigen und da noch umdenken müssen.
Und auf der anderen Seite hat damit ja dann ganz stark der Anteil von LNG an der europäischen Gasversorgung zugenommen über die verschiedenen Terminals, die an den europäischen Küsten in allen Richtungen stehen.
Genau, dadurch wird auch, sagen auch Gashändler ganz klar, das wird jetzt spannender. Ne? Also es heißt jetzt nicht, dass es nur nach oben geht, aber die Volatilität wird einfach zunehmen. Das heißt, man stellt sich auf ein ereignisreiches Jahr ein. Nachrichten werden den Gaspreis viel stärker als in der Vergangenheit vielleicht hoch und runter treiben können. Das heißt zum Beispiel auch, für uns ist interessant, wie ist die Nachfrage in Asien? Ist die hoch? Ist die niedrig? Fahren ja die Schiffe eher Richtung Asien? Ist es für uns halt ein Preisfaktor, dass es bei uns einfach teurer wird? Das war früher in dem auch schon so, aber es wird halt sich jetzt nochmal verstärken. Und LNG wird halt in Europa auch eine deutlich größere Rolle spielen. Es gibt auch Experten, die sagen, ab 2026, 2027 steht uns die LNG-Schwemme bevor. Manche sagen, nee, also da sollte man jetzt nicht viel zu Erwartungen drauf setzen. Aber wenn man sich auf die Preise guckt, dann ist es wirklich, dass das Jahr 2026, 2027 deutlich unter 40 Euro gehandelt wird. Das heißt, es wird schon erwartet, dass allein Trump nach der Wahl und seiner Ankündigung, Drill, Baby, Drill, dass da einiges in Europa noch zusätzlich ankommen könnte, was vielleicht auch die Preise nach unten zieht.
Das ist ein spannender Aspekt, weil man das ja tatsächlich an den Preisen ablesen kann, die eher Richtung 30 Euro pro Megawattstunde gehen und dann ja eigentlich auf einem Level sind, wo wir mal hergekommen sind, bevor die ganze Gaskrise losging. Auf der anderen Seite darf man natürlich, muss man zumindest im Blick haben, dass auch da gegebenenfalls neue wirtschaftliche Abhängigkeiten entstehen, wenn man jüngste Äußerungen vom künftigen US-Präsidenten hört, ist das vielleicht auch nicht unbedingt in eine Situation, in die man sich sehr stark begeben möchte, weil man dann natürlich auch dann von Handelsbeziehungen, Wirtschaftsbeziehungen sehr stark abhängig sein könnte. Lass uns aber noch mal kurz auf die Rolle von russischem LNG gucken. Also wir haben ja gerade schon gesagt, es kommt weiterhin russisches Erdgas über Pipelines, auch weiterhin nach Europa in einzelne Länder, eben über Turkstream, über die Türkei. Aber LNG spielt ja auch weiterhin noch eine Rolle, war immer wieder Thema, auch in verschiedenen Medien, natürlich auch bei uns. Da sieht man jetzt, wenn man auf aktuelle Auswertungen guckt, dass tatsächlich der Anteil russischen LNGs an der europäischen Versorgung nochmal gewachsen ist. Auf geschätzte momentan rund 16,5 Millionen Tonnen im Jahr 2024. Das ist nochmal ein Anstieg gegenüber den beiden Vorjahren, wo die Lieferungen so grob etwas über 15 Millionen Tonnen lagen. Aber trotzdem, es ist überschaubar. Also ja, es hat nochmal zugelegt, das ist die negative Nachricht. Wenn man sich diese Zahlen aber nochmal anguckt, also diese 16,5 Millionen Tonnen, das entspricht in etwa dem Jahresgasbedarf in Österreich, das Land, über das wir gerade gesprochen haben. Das ist schon irgendwie auch eine Menge. Es ist aber viel weniger als früher. Früher war Gesamteuropa teilweise bis zu 40% abhängig von russischen Erdgaslieferungen. Mittlerweile ist das nur noch ein kleiner Anteil. Also es ist runtergegangen, aber man sollte in der Diskussion nicht vergessen, es kommt weiterhin russisches Erdgas nach Europa, unter anderem eben über LNG-Mengen. Und Russland hat auch seine LNG-Exportkapazitäten in der Vergangenheit eben massiv ausgebaut.
Ja, vielleicht so ein bisschen Zeit, nochmal auf die deutschen LNG-Terminals zu gucken. Das ist ja auch ein Aufreger-Thema der letzten zwei Jahre eigentlich gewesen. Da gibt es jetzt auch Zahlen tatsächlich, wie viel LNG angekommen ist, woher und wie die LNG-Terminals ausgelastet sind. Also 5,1 Milliarden Kubikmeter sind bei uns angekommen und ein Aufregerthema für die deutsche Umwelthilfe, 86%, also ein Großteil wirklich davon nur aus den USA. Und das regt die deshalb auf, weil sie sagen, das ist besonders klimaschädliches Fracking-Gas, das ist ein Problem für uns auch und hat auch eine Auswirkung hier auf die Klimabilanz. Auf der anderen Seite ist halt der Terminalbetreiber, der in Deutschland halt sitzt, die deutsche Energy Terminal, die ja wirklich auch die Aufgabe übernommen haben, die Terminals aufzubauen und zu betreiben, also mit aufzubauen und zu betreiben. Und da kommt das Argument, das ist unsere Lebensversicherung. Die brauchen wir, sonst wären die Gaspreise vielleicht auf einem ganz anderen Niveau, als sie heute sind. Das ist unsere Option. Und da ist halt auch nochmal der Blick auf die Auslastung. Also die waren Wilhelmshaven, das große, 64%, Brunsbüttel 68%, Rügen unter 10%, muss man auch mal dazu sagen. Die sind ja im August in Betrieb gegangen, deutlich unter 10%. Das ist ja auch mit das umstrittenste Terminal wegen dem Wattenmeer und den Naturschutzgründen da oben. Ja, und da ist halt die große Diskussion, brauchen wir sie in dem Umfang? Da gibt es ja viele verschiedene Optionen, ob man die Wahrheit wirklich rausfinden wird. Ne? Die eine Seite sagt, brauchen wir, die andere nicht. Oder sollten wir auf jeden Fall durch, ne? Die UH sagt, wenn das schon so wenig ausgelastet ist, dann, weil insgesamt, also um es einzuordnen, es ist unter, also 8% der deutschen Importe kamen über die Terminals, also unter 10%. Ne? Also das ist schon nicht so viel. Das ist richtig, aber das Gegenargument, wie eben schon angedeutet, das ist unsere Versicherung und sie stehen da und das gibt uns die Sicherheit und auch nimmt Universität aus dem Markt.
Ja, ein Argument war ja auch immer, es ist nicht nur unsere Versicherung hier in Deutschland, sondern eben gerade die Versicherung auch für weitere Länder, zu denen wir Wirtschaftsbeziehungen haben, Richtung Österreich, Richtung osteuropäischer Länder, die wir gerade angesprochen haben. Da wird man ja jetzt tatsächlich sehen, welche Rolle die deutschen LNG-Terminals tatsächlich eben für die Versorgung in diesen Ländern spielen. Wenn man nach Österreich guckt, dann kann man sagen, ja, das ist so, da hat Deutschland jetzt eine wichtige Rolle als Transportland. Also natürlich kommt Erdgas ja auch über die belgischen und niederländischen LNG-Terminals dann durch Deutschland nach Österreich und wird sehen, welche Rolle dauerhaft die deutschen LNG-Terminals spielen können und ob sich gerade bei dem Terminal auf Rügen, ob sich da jetzt nochmal die Situation verändert, ob die Auslastung da steigt. Das wird man sicherlich in den nächsten Wochen und Monaten dann noch genauer beobachten können.
Genau, da werden wir, glaube ich, auf jeden Fall noch die eine und andere Nachricht drüber schreiben dürfen. Mal ganz kurz noch, um das auch abzuschließen, also LNG-Terminal, wie gesagt, unter 10%, 8%. Die meisten Gasströme kommen halt von Norwegen, die ja auch wirklich uns in der Gaskrise deutlich geholfen haben. Die Niederlande auf Platz 2 und dann Belgien auf Platz 3. Das allein von den Gasflüssen.
Also ein europäischer Gasmarkt, der sich in den letzten drei Jahren einmal komplett gedreht hat. Und jetzt sind wir an dem Punkt, wo sich der Gasmarkt in eine neue Richtung komplett sortiert und wir werden das weiter genauer verfolgen. Und bevor wir jetzt genauer auf den Strommarkt gucken und Stefanie mit in die Runde holen, gehen wir einmal kurz ab für eine Marktinformation.
Welche Energiethemen stehen auf der politischen Agenda und welche Anforderungen richten sich an die neue Bundesregierung? Antworten auf diese und viele weitere spannende Fragen erhalten Sie vom 11. bis 13. Februar auf der eWorld Energy and Water in Essen, der führenden Leitmesse der Energiewirtschaft. Sichern Sie sich Ihr kostenfreies Ticket mit dem Code eWorld2025 auf e-world-essen.com. Nutzen Sie den Code eWorld2025 und seien Sie im Februar mit dabei.
So, und da sind wir schon wieder zurück und ich begrüße Stefanie nochmal offiziell in der Runde. Hallo Stefanie.
Hallo.
Du hast uns jetzt ein bisschen gelauscht. Ist ja nicht so, dass du in den Gasthemen gar nicht drin bist, aber du bist ja unsere Teamleiterin, Redaktionsleiterin für die Stromthemen. Und da hat sich jetzt zum Jahresbeginn auch so einiges getan. Was ist der Jahresbeginn? Ist natürlich oft die Zeit, wo man dann auch nochmal zurückguckt. Das ist natürlich auch im Energiemarkt und auch im Strommarkt so. Uns haben einige Statistiken zum Jahr 2024 erreicht, gerade mit Blick auf den Erzeugungsmix, auf die Anteile der Erneuerbaren, auf Importe, Exporte. Du hast ja ganz, ganz viele Zahlen angeguckt und uns mitgebracht. Erzähl uns doch ein bisschen was von deinen Erkenntnissen.
Ja, zum einen ist gab es halt Zahlen zum Erzeugungsmix und auch Zahlen zur Import-Export-Bilanz. Beim Erzeugungsmix hat sich ein bisschen was getan. Der Anteil der Erneuerbaren ist wieder gestiegen, allerdings jetzt auch nicht so stark, wie man hätte denken können. Die Onshore-Windkraft hatte ein sehr schlechtes Jahr. Das kommt ja auch ein bisschen immer drauf an, wie weht der Wind. Und da ist der Anteil ungefähr gleich geblieben, trotz Zubau. Offshore-Wind, da gingen zwei neue Windparks ans Netz, einer in der Ostsee und einer in der Nordsee. Dadurch ist der Anteil ein bisschen gestiegen. Sehr stark zugenommen hat im Prinzip Solar. Da stieg der Anteil von 12% auf 15%. Es war so, dass im letzten Jahr 4/5 des erneuerbaren Zubaus auf die Solarenergie entfielen und nur 1/5 auf Windkraft. Und von diesen 4/5 Solarkraft hat wiederum 1/4 Bayern gestemmt. Also man muss den Bayern wirklich zugestehen. Also letztes Jahr waren die top beim erneuerbaren Zubau. Gut, das bringt auch Probleme mit sich, weil natürlich die Photovoltaikanlagen vor allen Dingen in den Mittagsspitzen produzieren und gerade im Winter in den Randstunden sehr wenig, aber es ist dann auch wieder ein anderes Thema. Trotzdem muss sich Deutschland ranhalten. Also in den nächsten 5 Jahren müssen wir die momentane erneuerbaren Leistung nochmal verdoppeln. Das gilt sowohl für den Windkraftbereich als auch für den Solarbereich. Also da steht Deutschland noch einiges an Arbeit bevor. Gleichzeitig ging dann natürlich leicht die Erzeugung aus konventionellen Anlagen zurück. Das betrifft vor allen Dingen die Steinkohle. Braunkohle hat ähnlich produziert wie im Vorjahr, also wie 2023. Das ist aus Klimaschutzgründen jetzt eigentlich nicht so gut, denn die Steinkohlekraftwerke haben einen höheren Wirkungsgrad. Das heißt jetzt, das, was die an Kohlenstoffdioxid ausstoßen im Vergleich zu dem, was die produzieren, ist nicht so hoch wie bei den Braunkohlekraftwerken. Deshalb ist das aus diesen Gründen eigentlich nicht so positiv zu bewerten. Erdgas ging in die Höhe, da haben wir ja schon länglich drüber berichtet eben. Kernkraft ist im Prinzip raus aus dem Erzeugungsmix, wobei man da sagen muss, es kam noch Kernkraftmengen aus Frankreich dieses Jahr. Einiges.
Ja, bevor wir auf die Import- und Exportbilanz genauer drauf gucken, können wir ja noch mal ganz kurz auf die Erneuerbaren gucken. Du hast es gesagt, Solar boomt. Da haben wir richtig, richtig hohe Ausbauzahlen und ja, die Bundesnetzagentur sagt, glaube ich, wir sind jetzt deutlich über 90.000 Megawatt installierte Solarleistung. Der Bundesverband Solarwirtschaft sagt, wir haben sogar schon die Marke von 100.000 Megawatt geknackt. Also da, je nachdem, wer gerade zählt, sind die Zahlen zwar unterschiedlich, aber das Ergebnis ist das gleiche. Der Ausbau ist wirklich stark angewachsen. Wir haben sehr viel Solarleistung und stark im Süden. Klar, wenn man sich die Wetterkarte immer mal so anguckt, ich gucke da immer von Berlin aus neidisch in den Süden, weil da immer viel mehr Sonne ist. Ja, auch in Baden-Württemberg trotzdem nicht so ein starkes Solarland. Also tatsächlich ist das in Bayern deutlich stärker. Und bei der Wind, ja, zwei neue Offshore-Windparks. Das sind natürlich Projekte, die über Jahre vorangetrieben werden. Da gibt es natürlich nicht so einen schnellen Zubau. Es ist schon merklich, dass jetzt dieses Jahr zwei neue Parks ans Netz gegangen sind. Aber gerade onshore stagniert es ja immer. Also wir haben eine lange Serie gehabt, wo die Ausschreibungen durch die Bundesnetzagentur stets unterzeichnet waren. Also es gab eigentlich im Markt gar nicht so viel Interesse, neue Windparks an Land zu bauen, wie es eigentlich die Bundesnetzagentur vorgesehen hätte. Gab es jetzt erst in der zweiten Jahreshälfte so eine langsame Trendumkehr, dass es auch mal wieder Ausschreibungen gab, die überzeichnet waren.
Ja, mit diesen unterschiedlichen Zahlen, das kommt durch unterschiedliche Zählweise zustande. Also der Bundesverband Solarwirtschaft, der beruft sich mit seinen 100.000, mit dieser Zahl von 100.000 auch durchaus auf die Bundesnetzagentur. Die Bundesnetzagentur hat die Zahlen bis November genommen und dann geschätzt. Und der Bundesverband Solarwirtschaft ist, glaube ich, einfach tiefer noch in die Zahlen reingegangen. Von daher ist das schon plausibel.
Also womöglich die 100.000 MW-Marke geknackt. Und wenn es jetzt noch nicht im Dezember 2024 passiert ist, dann wird es wahrscheinlich spätestens im Frühjahr 2025 passieren, wenn der Ausbau weitergeht. Ja, ein immer hitzig debattiertes Thema in Deutschland ist der Atomstrom. Also ja, die deutschen Kernkraftwerke laufen nicht mehr. Trotzdem spielt das Thema ja zum Beispiel auch im Bundestagswahlkampf eine Rolle, der ja jetzt wirklich so langsam Fahrt aufnimmt. Einzelne Parteien halten daran ja immer noch fest oder auch nicht nur einzelne, wenn man jetzt mal sagt FDP, Union, AfD, auch BSW hat da eine Position, also eigentlich fast sogar eine Mehrheit, zumindest an den Parteien, die sich dafür aussprechen. Die Energiewirtschaft hat sich distanziert, also da ist das Interesse momentan nicht wirklich vorhanden, aber trotzdem ist es ja so, es wird immer noch Atomstrom in Deutschland verbraucht, er wird halt nur nicht hier produziert.
Ja, genau. Und das war vor allen Dingen im letzten Jahr der Fall. Also bis 2022 war Deutschland über lange Jahre eigentlich Nettoexporteur von Strom. Das heißt, wir haben mehr Strom in andere Länder geliefert, als diese Länder nach Deutschland geliefert haben. Das ist ja immer so ein Geben und Nehmen. Also zum Beispiel je nachdem, wo mehr Wind weht oder mehr Strom gerade produziert wird. Da haben auch Kraftwerksausfälle spielen da auch eine große Rolle. 2023 war das erste Jahr nach langer Zeit, wo wieder mehr Strom nach Deutschland reinkam als rausging. 2024 hat sich die Zahl nochmal deutlich erhöht. Also wir haben im letzten Jahr ungefähr 5% des verbrauchten Stroms importiert, also netto importiert. Und von diesem Strom kam ungefähr 30% aus Frankreich. Bei diesem französischen Strom kann man davon ausgehen, dass er zu fast 100% aus Kernkraftwerken stammt, womit dann in Deutschland ungefähr 1,5% bis 2% aus Strom noch benutzt wird, der aus Kernkraftwerken stammt. Es kommen ja auch noch Mengen aus der Schweiz, das ist auch die importieren auch netto und die haben ja auch Kernkraftwerke, wobei die jetzt nicht nur Kernkraftwerke haben, das müsste man auch noch aufdividieren. 2023 war die Lage ein bisschen anders. Da haben wir zwar auch Nettostrom importiert, da kamen aber die meisten Mengen aus Dänemark. Und Dänemark produziert den meisten Strom einfach mit Windkraft, von daher war das dann Ökostrom. Aber im letzten Jahr muss man den Kritikern zugestehen, da sind einfach noch gewisse Mengen Kernkraft produziert worden. Kernenergiestrom genutzt worden.
Ja, das ist richtig. Die Aufregung im Netz ist ja auch groß, wenn man sich auf sozialen Medien bewegt. Es sind das ja, ja. Da gibt es sehr schöne und nicht so schöne Kommentare und die Diskussion, die ist wirklich aufgeheizt. Ich meine, das Gegenargument ist natürlich auch, dass der europäische Binnenmarkt funktioniert und dass sich einfach der Preis dafür sorgt, dass auch Strom bei uns landet, der günstig ist. Und es landet nicht nur Atomstrom bei uns, sondern auch erneuerbaren Strom. Das ist halt das Gegenargument, ne? Warum sollte dann hier was laufen, wenn in Nachbarländern ein Windrad sich drehen kann zu einem günstigen Preis?
Ja, man muss auch dazu sagen, also ich meine, die Kernkraftwerke, die sind jetzt nicht extra für Deutschland angeschmissen worden, ne? Also die liefen sowieso. Also und Frankreich baut auch nicht extra ein Kernkraftwerk, um Deutschland zu beliefern.
Wobei wir ja tatsächlich auch eine Phase im zurückliegenden Jahr hatten, gerade im November, die berühmte Dunkelflaute, die wir da wirklich über mehrere Tage hatten, wo wir wirklich Phasen hatten, wo in Deutschland alles gelaufen ist, was ging, inklusive alter Ölkraftwerke und tatsächlich auch vereinzelt gerade dann Kraftwerke in Osteuropa angesprungen sind, um hier den Markt weiter mit zu versorgen, weil es halt einfach hier die Nachfrage gab. Und das ist wahrscheinlich eine Situation, an die wir uns auch einfach ein Stück weit gewöhnen müssen. Also du hast gerade berichtet, die erneuerbaren Energien gewinnen Anteile und wir werden Phasen haben, wo wir sehr viel Erneuerbare haben, sehr viel Windstrom, sehr viel Solarstrom, die Preise sacken ab oder gehen sogar in den negativen Bereich, was ja auch eher eine negative Marktkonsequenz ist. Und auf der anderen Seite werden wir aber auch immer mehr Phasen erleben oder gerade im Herbst dann Dunkelflauten sehen, die auch mal über mehrere Tage gehen, wo dann die Importe, Stromimporte nach Deutschland dann auch deutlich ansteigen aus verschiedenen Ländern. 2023, hast du es gesagt, war Dänemark führend, 24 Frankreich. Wahrscheinlich wird es Frankreich auch weiterhin oft und viel sein. Also ich glaube, darauf muss man sich einfach einstellen. Das ist wahrscheinlich der Normalzustand im künftigen Strommarkt.
Ja, also das 2023 war die Bilanz zwischen Deutschland und Frankreich fast ausgeglichen. Das lag aber in dem Jahr daran, dass Frankreich sehr große Probleme mit seinen Atomkraftwerken hatte. Und die sind halt einfach mittlerweile behoben. Von daher werden die mit Sicherheit in Zukunft mehr Strom wieder exportieren. Die Hoffnung im Markt, die man immer wieder hört, ist, dass mit den Speichern dann doch mehr Eigenversorgung auch geleistet werden kann. Die Frage ist, ob das wirklich so funktionieren wird. Denn die Speicher, die im Moment auf den Markt kommen, die können immer nur für sehr geringe Anzahl von Stunden, meistens sind die immer nur auf eine Stunde ausspeichern, ausgelegt, Strom ausspeichern. Und wenn wir jetzt so eine Dunkelflaute haben, wie wir die im November 2024 hatten, wo halt wirklich tagelang, wochenlang wenig Wind da war, kaum Solarenergie, da helfen dann auch so Batteriespeicher einfach nicht weiter. Anderes Thema, was du angesprochen hast mit den negativen Preisen, da sieht man mittlerweile übrigens eine deutliche Änderung. Und zwar war das früher immer so, dass wenn die Windkraftanlagen sehr viel Strom produzierten, dass die Preise dann wirklich auch tief in den Keller gegangen sind. Das ist mittlerweile bei viel Windkraftanspeisung nicht mehr der Fall, weil die Vergütung mittlerweile wegfällt ab der ersten Stunde für die allermeisten Anlagen. Das heißt, die Anlagenbetreiber versuchen möglichst, die Anlagen dann auch vom Netz zu nehmen, damit die verbliebenen Anlagen dann zumindest noch ein bisschen Geld generieren. Das heißt, wenn wir sehr tiefe negative Strompreise in Zukunft sehen werden, dann wird das aufgrund von Solarenergie sein. Denn da lassen sich ja viele Anlagen einfach nicht steuern, weil die auf den Hausdächern von Privatleuten sind und einfach nicht steuerbar sind.
Da wollte die alte Bundesregierung ja auch noch eine Maßnahme ergreifen und dafür sorgen, dass auch diese Anlagen künftig bei negativen Strompreisen oder beziehungsweise eigentlich schon jetzt schon ab dem Jahreswechsel, ab Anfang 2025, keine Vergütung mehr kriegen. Dazu kam es nicht mehr, weil ja die Neuwahl ansteht. Vielleicht ein Aspekt noch zum Schluss, den du angesprochen hast. Die Braunkohle spielt natürlich auch immer noch eine Rolle im Energiemix und du hast gesagt, das ist natürlich nicht so gut fürs Klima. Und trotzdem, auch da kam eine Jahresstatistik, zeichnet sich ab, dass die CO2-Emissionen in der Energiebranche, in der Energiewirtschaft nochmal deutlich nach unten gegangen ist, was eben maßgeblich an dem wachsenden Anteil der erneuerbaren Energien liegt. Und es ist aber auch auf der anderen Seite weiterhin so, dass vor allem der Energiesektor derjenige ist, der dafür sorgt, dass die CO2-Emissionen in Deutschland sinken. Also Deutschland schafft tatsächlich momentan sein nationales Klimaziel, ist da auf Kurs, wonach es lange Zeit ja eben auch nicht aussah. Also da hat dieser eingetretene Boom bei den erneuerbaren Energien gerade über den Stromsektor einen positiven Effekt. Die anderen Sektoren hinken dem aber eher hinterher. Trotz der Konjunkturschwäche in Deutschland sind die Emissionen in der Industrie nach oben gegangen und Gebäude- und Verkehrssektor tut sich weiterhin nichts.
Ja, vielleicht dazu noch eine kleine Zahl. Also knapp 60% des Stroms wird mittlerweile mit Erneuerbaren erzeugt in Deutschland.
Und dadurch hat es dann eben auch eben diesen positiven Effekt auf die CO2-Bilanz. Trotzdem drohen Deutschland da teure Nachkäufe, eben weil die anderen Sektoren weiterhin säumig sind und weil die EU eben sektorscharfe Ziele verlangt, könnte es trotzdem sein, dass Deutschland hier CO2-Zertifikate nachkaufen muss für die anderen Sektoren, obwohl das Gesamtziel erreicht worden ist. Ist Folge einer Umstellung im Klimaschutzgesetz in Deutschland. Die Sinnhaftigkeit muss man hinterfragen. Also man muss natürlich sagen, Deutschland erreicht sein Ziel. Also insofern eigentlich ist der aktuelle Pfad auch aus nationaler Sicht sinnvoll. Auf der anderen Seite verlangt die EU sektorscharfe Ziele. Davon hat sich Deutschland verabschiedet und dann drohen gegebenenfalls dann doch milliardenschwere Nachkäufe. Auch das ein Thema, das wahrscheinlich noch zu diskutieren sein wird.
Wobei so ein sektorscharfes Ziel natürlich schon im Sinne der Energiewirtschaft wäre.
Richtig, weil dann die Last natürlich ein Stück weit verschoben wird. Und momentan sieht man natürlich, die Energiebranche muss die Reduktionsleistung für die anderen Sektoren mitstemmen. Und es tut sich eigentlich bisher wenig, gerade im Gebäude- und im Verkehrssektor. Gut, ja, eine schöne, vollgepackte Folge. Nochmal mit ein bisschen Rückblick eigentlich ja auch, aber eben auch auf die, gerade auf die spannenden Ereignisse zum Jahreswechsel, Gastransit und die frohe Botschaft eigentlich, dass die Gasversorgung dadurch mittlerweile nicht mehr in große Unruhe versetzt worden ist, sondern dass sich der Markt eben auf solche Geschehnisse mittlerweile sehr gut eingestellt hat, dass die Preise ja momentan immer noch ein Stück höher liegen, als es mal in der Vergangenheit der Fall war, aber dass es eine gute Tendenz gibt. Preise sind auch wieder rückläufig. Also das, glaube ich, die gute Botschaft zum neuen Jahr. Und immerhin, auch Klimaziele werden erreicht. Auch das ist ja durchaus eine gute Botschaft. Nehmen wir mit, starten wir so ins Jahr. Vielen Dank, Stefanie, vielen Dank, Michaela, dass ihr heute dabei wart. In der nächsten Woche gucken wir vielleicht dann nochmal wieder ein bisschen stärker auf die energiepolitischen Geschehnisse. Es ist Wahlkampf, ein paar Wochen haben wir noch, wird so langsam Fahrt aufnehmen. Energiepolitik spielt momentan gar nicht mal so eine große Rolle, aber das wird uns in der nächsten Woche bestimmt wieder mehr beschäftigen. Bis dahin, alles Gute, tschüss.
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 Das war Irgendwas mit Energie, der Energate-Podcast. Tägliche Infos zur Energiewende liefern wir auf www.energate-messenger.de.